Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Fünftes Kapitel. Als Jonas erwachte, saß Ferdinand schon erwartungsvoll auf der Couch. Verschlafen blinzelte Jonas in die Sonne, die durch einen Vorhangsspalt ins Zimmer fiel.
»Wünsche wohl geruht zu haben«, sagte Ferdinand.
»Morgen«, brummte Jonas und warf einen Blick auf die Uhr. Es war schon fast 9. Gegen Mittag würden die Eltern kommen. Er gähnte. »Hast du gut geschlafen?«, fragte er und fuhr sich mit den Fingern durch die zerwühlten Haare.
»Ausgezeichnet, danke der Nachfrage«, antwortete Ferdi.
Draußen fiel die Badezimmertür zu. Clara war wohl auch schon wach. Beim Frühstück besprachen sie, wie sie Ferdinand den Eltern vorstellen sollten.
»Vielleicht ist es besser, wir sagen erstmal gar nichts von wegen Vampir und so. Mama und Papa würden es sowieso nicht glauben«, meinte Clara.
»Aber andererseits benimmt sich Ferdi so sonderbar, dass sie Fragen stellen werden«, wandte Jonas ein. Ferdinand nahm einen Schluck Hagebuttentee und hörte den beiden aufmerksam zu. Clara hatte die Küche nach roten Lebensmitteln durchforstet und ihm ein Brot dick mit Erdbeermarmelade geschmiert, das er nun mit großem Appetit verzehrte. Sie zuckte mit den Schultern. »Wir müssen es drauf ankommen lassen. Wird schon schief gehen.« Heute war Jonas dran mit Tisch abräumen. Clara verschwand im Bad, um Ferdinands Wäsche aus der Maschine zu holen. Ferdi folgte ihr gespannt. Clara öffnete das Bullauge und stieß einen Entsetzensschrei aus. Ferdinands Kleider hatten sich in 1000 faserige Fetzen aufgelöst, die beim Herausholen in Claras Händen geradezu zerbröselten. Das einzige Stück, das den Waschgang unbeschadet überstanden hatte, war Jonas T-Shirt. Durch Claras Aufschrei alarmiert, kam Jonas ins Bad gerast und sah sich die Bescherung an. Ferdinand betrachtete das Ergebnis der Waschaktion mit ernster Miene.
»Oh weh, ich fürchte, jener Automat«, er deutete auf die Waschmaschine, »hat meiner Bekleidung den Garaus gemacht.«
Clara nickte kleinlaut.
»War einfach zu alt und morsch, das Zeug«, meinte Jonas und stopfte die ramponierten Überreste in den Mülleimer.
Ein Lob auf die Waschweiber am Flusse, stellte Ferdinand fest und schüttelte missbilligend den Kopf. Den weiteren Vormittag verbrachten sie mit dem Versuch, Ferdinand begreiflich zu machen, was es mit dem Fernseher und dem Computer auf sich hatte. Ferdinand verstand ganz offensichtlich nur Bahnhof. Vor allem die Sache mit dem Internet war ihm total unverständlich. Dazu kam, dass er sich mit der Flut der vielen Bilder nicht zurechtfand. Schon nach kurzer Zeit fasste er sich gequält an die Stirn. »Mein Kopf rast, verehrte Freunde.« Gegen Mittag drehte sich, wie erwartet, der Schlüssel in der Haustür.
»Hallo! Alle wieder an Bord!«
hörten sie die Stimme von Herrn Kröger rufen. Taschen rumsten auf den Boden und schon öffnete sich die Zimmertür. Die Eltern sahen den unvermuteten Besuch erstaunt an. Ferdinand sprang auf und verbeugte sich galant. »Verehrte Madame, es ist mir ein Vergnügen.« Darauf wandte er sich zum Vater und verbeugte sich wieder. »Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen, Monsieur.« Die Eltern sahen sich irritiert an. »Das ist Ferdinand«, beeilte sich Jonas zu sagen. »Ein Freund von uns.«
»Hallo Ferdinand«, sagte die Mutter überrascht.
»Na, und ihr sitzt schon wieder mal am Computer«, stellte der Vater etwas verunsichert fest und ging hinaus. Die Mutter folgte ihm, während sie Clara zu sich winkte.
»Sag mal«, fragte sie, als sie draußen waren, »will der Junge uns veräppeln? Was soll denn diese geschwollene Ausdrucksweise?«
Clara schluckte, sie hatte es kommen sehen. Was sollte sie jetzt antworten?
»Ferdi ist ganz in Ordnung, nur ein bisschen altmodisch«, erwiderte sie. »Der arme Kerl hat keine Angehörigen und weiß nicht, wo er bleiben soll. Da haben wir ihn mitgenommen.«
Die Eltern verstanden kein Wort. Der Vater schob Clara in die Küche.
»Soll das heißen, ihr habt einen wildfremden Burschen auf der Straße aufgelesen und einfach mit heimgenommen?«, fragte er entgeistert.
»Nicht auf der Straße«, erwiderte Clara. »Wir haben ihn gestern bei der Baustelle drüben im Park gefunden. Die haben den Keller von dem ehemaligen Schloss aufgerissen und da war er drin.«
»Ein Straßenkind«, fragte die Mutter mit jenem mitleidigen Unterton, auf den Clara gehofft hatte. Auch wenn man es kaum glauben kann, sowas gibt's auch hier bei uns. Frau Kröger suchte den Blick ihres Mannes. Findest du nicht auch, dass der Junge schrecklich blass ist? Die Mutter arbeitete als Kinderpsychologin am Jugendamt und hatte oft mit ziemlich schwierigen Fällen zu tun. Wir sind doch nicht die Caritas, wehrte der Vater verärgert ab. Und außerdem sollten wir wohl erstmal gefragt werden, bevor man uns einen sozialen Problemfall ins Haus bringt. Was wisst ihr eigentlich von Ferdi? Forschte die Mutter weiter. Clara atmete auf. Gott sei Dank, Mamas Interesse war geweckt. Noch nicht viel, nur dass er voll in Ordnung ist, sagte Clara, die sich nicht traute, jetzt auch noch mit der Vampir-Story aufzuwarten. Dann ist euer Gast also schon seit gestern hier, bohrte der Vater nach. Clara nickte verlegen. Er trägt Jonas Sachen, wo sind denn seine Kleider? Wollte die Mutter wissen. Leider hinüber, gestand Clara. Die sind in der Waschmaschine völlig zerflettert. Die Mutter seufzte und sah den Vater an. Wir können den Knaben doch nicht einfach vor die Tür setzen. Morgen im Amt will ich sehen, was ich für ihn tun kann. Solange soll er in Gottes Namen hierbleiben, was meinst du? Was soll ich schon meinen, brummte der Vater. Was, wenn ich Nein sage?
Sagst du aber nicht, Papilein, säuselte Clara und fiel ihm um den Hals.
Mach doch, was ihr wollt, knurrte er. Damit befreite er sich aus der Umarmung und verließ die Küche. Danke, stieß Clara aus und sauste in Jonas Zimmer. Ferdi kann erst mal bleiben, sprudelte sie heraus. Ist doch irre, oder? Jonas fiel ein Stein vom Herzen. Papa war bestimmt ein harter Brocken gewesen. Aber mit ihrer Pappeleinnummer erreichte Clara fast immer, was sie wollte. Zum Mittagessen gab es Rinderbraten.
Magst du braten? Fragte Frau Kröger Ferdinand freundlich.
Verzeiht, Madame, ihr seid mir doch nicht gram, erwiderte Ferdi nach Worten ringend und sah Jonas hilfesuchend an. Ferdi ist Vegetarier, erklärte Jonas schnell. Und er hat eine Vorliebe für alles, was rot ist, ergänzte Clara und spähte in die Töpfe, die noch auf dem Herd standen.
Ach ja, sagte die Mutter etwas ratlos. Rotkraut und Spätzle, stellte Clara fest. Das ist doch genau das Richtige.
Dann saßen sie um den Küchentisch und ließen es sich schmecken. Clara gab eine Portion Spätzle auf Ferdis Teller und schaufelte ordentlich Rotkraut darüber. Sag mal, Ferdi, sprach ihn die Mutter an, wo sind denn eigentlich deine Eltern? Ferdi blickte von seinem Teller auf.
Mein geliebtes Mütterchen ist dahingeschieden. Mein geliebter Herr Vater ins Licht gegangen.
Herr Kröger sah ihn betroffen an. Und wie lange warst du schon in diesem Keller?
Eine lange, lange Weile, antwortete Ferdi.
Ist ja kein Wunder, dass das Kind so blass ist. Nicht wahr, Anton? Meinte die Mutter bestürzt. Der Vater nickte ernst.
Iss nur ordentlich, forderte er Ferdi auf. Ansonsten werden wir sehen, was wir für dich tun können.
Das ist überaus freundlich, Monsieur, bedankte sich Ferdinand und lächelte seinen Gastgeber an, wobei seine kleinen Hauer zum Vorschein kamen.
Du lieber Himmel, stieß die Mutter aus. Der Junge muss dringend zum Kieferorthopäden. Seine Zähne müssen unbedingt reguliert werden.
Ferdinand kniff verlegen den Mund zusammen.
Es ist doch nicht schlimm. Viele Kinder in deinem Alter haben eine Zahnspange, tröstete sie ihn.
Da klingelte es. Ferdinand zuckte erschrocken zusammen. Clara, die dem Telefon am nächsten saß, nahm ab. Es war Laura. Sie waren für den Abend verabredet und sie wollte wissen, ob es dabei bliebe. Ferdinand saß mit weit aufgerissenen Augen da und verfolgte aufmerksam, wie Clara in den Hörer sprach.
»Darf ich fragen, welche magische Apparatur ihr eben in Händen hieltet?« fragte er, als sie wieder aufgelegt hatte. »Mir schien, ihr führtet eine Unterhaltung mit einer Person, die nicht in diesem Raume weilt.«
Clara und Jonas beobachteten besorgt die Reaktion der Eltern. »Was würden sie zu Ferdis merkwürdigem Benehmen sagen?«
»Der Junge scheint ja geradezu aus einer anderen Zeit zu kommen«, bemerkte der Vater bewundert.
»Schwere Erlebnisse in der frühen Kindheit können zu Amnesie und Persönlichkeitsstörungen führen«, raunte die Mutter ihm zu.
»Gedächtnisverlust?«, fragte er.
Sie nickte. Ferdinand drehte und wendete das schnurlose Telefon,
das Clara ihm gereicht hatte, und hielt es ans Ohr. Als er nichts hörte, legte er es enttäuscht beiseite. Die Mutter wandte sich wieder an Ferdinand.
»Ferdi, besitzt du irgendwelche Papiere, eine Abstammungsurkunde, Ausweise oder so etwas Ähnliches?«
»Verehrte Madame, damit kann ich leider nicht dienen«, erwiderte Ferdinand. »Mein Elternhaus wurde dem Erdboden gleichgemacht. Nichts erinnert mehr an die unbeschwerten Tage der Kindheit.«
»Hast du wenigstens einen Nachnamen?«, fragte nun der Vater.
»Aber gewiss doch«, antwortete Ferdinand, nicht ohne Stolz in der Stimme.
»Ich trage den Namen von Treuenstein Drakowitsch.«
»Treuenstein?«, wiederholte der Vater.
»Anton, lass es gut sein«, unterbrach ihn die Mutter und flüsterte. »Die Kinder haben ihn im Treuensteinpark aufgelesen. Der Junge bringt ja alles durcheinander.«
Sie stand auf, um abzudecken. Als Clara und Jonas ihr dabei helfen wollten, sagte sie: »Lasst mal, Papa und ich machen die Küche heute allein. Kümmert euch um euren Gast.« Es war völlig klar, sie wollte ungestört mit dem Vater sprechen. Als die Kinder draußen waren, schloss sie auch gleich die Küchentür.
»Was meinst du, Anton?«
»Ein komischer Junge«, antwortete der Vater nachdenklich. »Irgendwie fast ein bisschen verrückt. Er scheint einer anderen Welt entsprungen zu sein. Vielleicht hat er zu viel Fernsehen gesehen oder Fantasy-Romane gelesen und bildet sich jetzt ein, er stamme aus einem anderen Jahrhundert.«
»Da könntest du recht haben«, stimmte die Mutter ihm zu. »Und genau das beunruhigt mich.«
Der Vater sah sie fragend an. Die Mutter wischte sich die Hände an einem Tuch ab. »Wenn ich Ferdi melde, kommt er erstmal in ein Heim. Das ist soweit klar. Aber ich befürchte, man wird ihn schon bald in die Kinderpsychiatrie stecken. Und irgendwie fühle ich mich gar nicht wohl bei dem Gedanken. Er ist so ein liebenswürdiger, netter Kerl.«
»Und?«, fragte Herr Kröger, dem schon schwante, worauf seine Frau hinaus wollte.
»Ferdinand scheint stark traumatisiert zu sein«, fuhr sie fort. »Dazu hat er eine blühende Fantasie, ähnlich wie unsere Clara mit ihrem Fantasy-Tick. In diesem Alter ist das ja auch nichts Ungewöhnliches. Was Ferdi braucht, ist emotionale Geborgenheit und ein sicheres Dach über dem Kopf. Die Chance, dass er sich nach einer gewissen Zeit wieder in der Welt zurechtfindet, halte ich für ziemlich groß. Wenn er klarer denkt, kann man vielleicht auch seine Angehörigen finden.«
»Aha«, sagte der Vater, »das heißt, wir haben ab sofort Familienzuwachs. Habe ich dich da richtig verstanden?«
»Nur für ein paar Wochen und dann sehen wir weiter«, meinte die Mutter. »Aber natürlich nur, wenn du einverstanden bist.«
»Sowas nennt man über den Tisch gezogen werden«, knurrte der Vater.
»Der Junge tut mir ja auch leid. Und du nützt wieder mal schamlos aus, dass ich ein Herz wie Butter habe.«
Die Mutter gab ihm einen Kuss.
»Deshalb liebe ich dich so.«
Dann gingen die Eltern in Jonas' Zimmer.
»Wenn Ferdinand möchte, kann er vorerst bei uns bleiben«, sagte der Vater.
»Aber Jonas muss mit ihm sein Zimmer teilen«, ergänzte die Mutter.
»Cool«, rief Jonas und klopfte Ferdi auf die Schulter.
»Voll irre!«
Clara sprang auf und umarmte ihre Eltern.
»Papilein, du bist der Beste!«
»Und du natürlich auch, Mama!«
Um 5 klingelte es.
»Das wird Laura sein«, sagte Clara.
Jonas legte einen Zeigefinger auf die Lippen.
»Sag ihr besser nicht alles über Ferdi.«
Clara nickte. Laura war zwar ihre beste Freundin, aber sie war auch eine Quasselstrippe und konnte nur schwer etwas für sich behalten. Einmal in der Woche durfte Clara mit Laura bis 9 Uhr abends in den Jugendtreff der Gemeinde. Clara ließ Laura in die Wohnung. Durch die offene Tür warf Laura einen Blick in Jonas' Zimmer und blieb für einen Moment neugierig stehen.
»Hi«, rief sie hinein.
»Das ist Laura«, stellte Clara Ferdinand ihrer Freundin vor und wollte sie eben am Ärmel wegziehen, als Ferdinand sich schon tiefer beugte.
»Es ist mir eine Ehre, Mademoiselle.«
Laura verdrehte die Augen. Dieser Ferdinand war ja scheinbar vollkommen übergeschnappt.
»Wir müssen jetzt los!«
Clara öffnete rasch die Wohnungstür und schob Laura hinaus. Sie wollte auf jeden Fall verhindern, dass Ferdi noch mehr Höflichkeiten von sich gab. Die Eltern, Jonas und Ferdinand, waren fast schon mit dem Abendessen fertig, als draußen die Tür aufgeschlossen wurde.
»Na, wie war's im Jugendtreff?«, fragte der Vater, als Clara die Küche betrat.
»Cool!«
Clara drückte ihm einen Kuss auf die Backe und schnappte sich ein Stück Salami. »Komm der Nachher mal zu mir rüber«, sagte sie mit vollem Mund zu Jonas und Ferdinand und ging in ihr Zimmer. Clara saß Zeitung lesend auf ihrem Bett, als die beiden wenig später bei ihr erschienen. Sie sah hoch. »Setzt euch!« Jonas und Ferdinand setzten sich links und rechts neben sie. »Ferdi ist doch auf der Suche nach seiner Familie«, begann Clara. »Aber wie sollen wir die nach 300 Jahren finden? Darüber denke ich schon die ganze Zeit nach. Laura hat mich heute auf eine Idee gebracht. Ihre große Schwester hat sich nämlich ein Buch über Wahrsagerei gekauft. Wusstet ihr eigentlich, dass das FBI verschollene Leute durch Hellseher suchen lässt und sogar mit Erfolg?« Clara sah die beiden erwartungsvoll an. Eine Weile sagte keiner etwas. Jonas runzelte die Stirn.
»Ich weiß nicht, Wahrsagerei. Ist das nicht ein bisschen zu abgedreht?«
Clara grinste triumphierend. »Bis vor kurzem haben gewisse Leute auch nicht an Vampire geglaubt.« Jonas nickte verlegen. Er sah Ferdinand an, der ihm zulächelte und dabei seine Eckzähne zeigte. »In der Zeitung stehen doch oft Anzeigen von Kartenlegern und Wahrsagerinnen«, fuhr Clara eifrig fort. »Ich habe schon das Passende gefunden, glaube ich.« Sie tippte auf ein Zeitungsinserat, das sie bereits rot eingekreist hatte. »Madame Cora, esoterische Lebensberatung und Wahrsagen, Auenstraße 66.
»Komisch, keine Telefonnummer?« stellte Jonas fest.
»Auenstraße«, überlegte Clara. »Das ist doch gar nicht weit von hier. Gleich morgen früh gehen wir hin.« »Verehrte Freunde«, wandte nun Ferdinand ein, »mit Verlaub, auch mir steht der Sinn nicht nach Hokuspokus. Doch sollten wir nichts unversucht lassen, sind doch unsere Mittel und Wege begrenzt.« Ganz in Gedanken spielte er an seinem Anhänger. Clara fiel plötzlich auf, dass die Steine des Amuletts heute ungewöhnlich glänzten, ja strahlten. Aber es war sicher nur der Schein der Lampe, der sich in ihnen spiegelte.